In der heutigen Folge.
Martin, das war mal ganz in den Anfängen unseres Kennenlernens, haben wir mal über so ein Thema diskutiert.
Exakt.
Da ging es zwar nicht um eine Waffe, aber da ging es tatsächlich darum, ist eine Messe eine öffentliche Veranstaltung oder nicht, weil wir eine Barriere haben mit dem Eintrittsgeld.
Oder eine Verknüpfung.
Aber da wurde ja definiert, bitte?
Vergnügung, Freizeitveranstaltung, das war ja auch immer
richtig
mal in der Diskussion.
Und wichtig, Side Fact, das Entrichten des Eintrittsgeldes macht eine öffentliche Veranstaltung nicht zu einer geschlossenen, solange jeder, der das Eintrittsgeld entrichtet, rein darf.
Exakt. Und haben wir ja
also
auch
ich kann
gelernt,
sagen,
ich muss erstmal jeden reinlassen.
Ich kann sagen, ich habe eine geschlossene Veranstaltung, da dürfen nur Mitarbeiter der Firma Pustekuchen rein, die müssen aber 3 Euro zahlen. Dann ist es eine geschlossene Veranstaltung, weil ich habe 2 Barrieren. Also ich muss erstmal zu einer gewissen Gruppe gehören. Aber solange ich sagen kann, jeder, der Eintrittsgeld zahlt, öffentliche Veranstaltung.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Ja, Martin, das erste Mal haben wir jetzt schon erfolgreich aufgenommen, haben auch schon unsere Lehren gezogen. Also wir haben gelernt, uns sollte es auch mal im flüssigen Redeverlauf geben, ohne Sprechpausen oder sich ins Wort zu fallen.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Wobei ich ja als Feedback bekommen habe, dass ich an sehr ungewöhnlichen Plätzen im Satz Sprechpausen mache.
Es erstaunt mich,
dass du Feedback kriegst. Muss an meinem Redefluss liegen.
Ja, aber immerhin haben wir auch schon die ersten Leute gehört, die sagen, das Thema ist doch spannender, weil wir beide waren ja echt ein bisschen geläutert, dass wir gesagt haben, warum haben wir eigentlich das staubigste Thema für die erste Folge rausgesucht, aber es scheint langsam so ein bisschen so die ersten okkulten, also es gibt noch keine offen zu, aber es scheint die ersten begeisterten Hörer zu geben. Schauen wir mal, wie wir das Thema vielleicht weiterbringen.
Und wir sollten in dem Zusammenhang unseren Hörern mal die Angst nehmen, es geht noch trockener. Und zwar,
wie wir uns jetzt heute damit
beschäftigen wollen. Was ist denn unser Thema heute, Thilo?
Wir haben heute gesagt, wie wir beim letzten Mal schon gemerkt haben, bedienen sich Messen immer in verschiedensten Rechtsordnungen und Rechtsnormen. Das Ganze zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Branche durch. Und heute wollten wir uns mal über die Gewerbeordnung unterhalten. Die Gewerbeordnung, die ja erst einmal den Nukleus setzt, also die mal grundsätzlich das Handeln bestimmt, wie wir Messen machen. Da unterscheiden die sich ein bisschen, gehen wir später drauf ein, muss man auch ein bisschen drauf gucken, da passieren oft schon die ersten Fehler, aber ansonsten schweigt sich die Gewerbeordnung relativ aus über unser Handeln und dann bedient man sich wieder zigtausender Einzelnormen und Gesetze, um das Ganze in den Kuchen zu backen. Martin, die Gewerbeordnung.
Entschuldige, muss man natürlich auch sagen, in der Gewerbeordnung liegen, wie du schon sagst, die Grundsteine dafür. Da gibt es viele Definitionen, die sich dann später auch bei den anderen Gesetzen mit durchziehen.
Grundstein ist in Bezug auf die Gewerbeordnung sowieso ein schönes Bild. Also die Gewerbeordnung ist ja, wie viele Gesetze, was oft nicht gewusst wird, ein sehr historisches Dokument. Erzähl mal.
Vollkommen richtig. Ja, in dem Zusammenhang, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt mal wieder in Ravensburg an der Dualen Hochschule kurz jungen Menschen etwas zum Veranstaltungsrecht erzählen dürfen. Und meine Erfahrung ist, wenn man dann zum Thema Gewerbeordnung kommt, da ist erstmal Stille, Andacht. Da geht ein Raunen durch den Saal. Endlich Gewerbeordnung. Most sexy Gesetz of them all. Das ist, man kann es förmlich greifen, wie die Leute abdriften. Aber in dem Zusammenhang, das Ding ist halt leider wichtig, speziell bei Messen und Ausstellungen. Aber wir wollten ja auf die Historie eingehen. Wir haben ja auch den berühmten Bildungsauftrag. Deswegen schaue ich im Kommentar zur Gewerbeordnung nach und stelle fest, das preußische allgemeine Landrecht, auf dem das Ganze ja basiert, was wir heute hier erleben, von 1794 setzte noch traditionell auf die mittelalterlichen Zünfte und feste gebietliche tätigkeitsspezifische Ordnungen. Dann aber gab es das preußische Gewerbesteueredikt vom 2.11.1810, in dem zum allerersten Mal von einer allgemeinen Gewerbefreiheit gesprochen wurde. Warum hat man das gemacht? Naja, man wollte mehr Steuereinnahmen haben. Wenn ich das allgemein für alle zulasse und gewerblich besteuern kann, naja, gibt es halt mehr Geld für den Staat. Die erste Gewerbeordnung hatte dann der Norddeutsche Bund, 1845 und ab da gab es kein Halten mehr. Ab da wurde die Gewerbeordnung nur marginal noch angepasst. Deswegen, interessanterweise, gibt es im Messewesen auch heute noch viele Begriffe, die aus diesem archaischen Marktwesen kommen.
Sag doch nicht archaisch. Ich finde, das war eine schöne Zeit, in der Gesetze auch noch einfach schlüssig benannt worden sind. Ich meine Gewerbeordnung. Schön, einfach, schlüssig. Man versteht es. Ich meine, wenn wir uns im Vergleich dazu aktuelle, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja, das sind so neue Mainstream-Dinge, die aufgelegt werden. Oder es ist ja auch in Mode geraten, Adjektive dazu zu nehmen. Das gute Kita-Gesetz zum Beispiel. Ja.
Oh ja.
Das sind Sachen, die werden heute auf den Markt geworfen. Da muss man erstmal nachlesen, was wollen die eigentlich von mir? Bei der Gewerbeordnung ist einfach klar, die ordnet das Gewerbe. So. Mhm. Und wir haben auch gerade gelernt, wie alles Gute, was irgendwie die Grundlagen legt vom Staat, hat es irgendwann mit Geld zu tun gehabt. Ich öffne mir bei dieser Gelegenheit mal einen Schaumwein und zahle Schaumweinsteuer, ein Hoch auf die deutsche Hochseeflotte, die die Kolonien schützt. Ja, die Schaumweinsteuer zum Beispiel ist ja mal eingeführt worden, um die Hochseeflotte gegen die Briten zu finanzieren. Zahlen
die
wir bis heute.
Du heute musst. Noch, obwohl das mit der Hochseeflotte eher relativ geworden ist.
Ja, die Gorch Fock muss irgendeiner finanzieren, Martin. Ja,
genau.
Also kein anderes Land renoviert ein Schiff und baut es dann neu. Aber gehen wir zur Gewerbeordnung zurück. Wir driften viel zu weit ab. Gewerbeordnung. Mhm. Wo finden wir denn da uns wieder? Erzähl mal.
Also, der für uns relevante Part befindet sich ungefähr in der Mitte des Gesetzes, nämlich beginnend mit den Paragraphen 64 und den danach fortfolgenden. In diesen Paragraphen wird zum einen mal sehr schön definiert, was ist eine Messe, was ist eine Ausstellung, was ist ein Spezialmarkt, was ist ein Jahrmarkt, dergleichen mehr. Und diese vielen Definitionen gipfeln dann in einem abschließenden Paragraphen, dem 69er, nämlich der Möglichkeit der Festsetzung dieser spezifischen Veranstaltungsformen. Und da steht lapidar drin: Die zuständige Behörde hat auf Antrag des Veranstalters eine Veranstaltung, die den Voraussetzungen der vorstehenden Paragraphen entspricht, nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeit und Platz für jeden Fall der Durchführung festzusetzen.
Das ist ja schon mal das erste Thema, da, Martin, mussten wir uns ja auch schon mal mit auseinandersetzen. Hm. Es gibt ja Ordnungsbehörden, die das ein bisschen fehlinterpretieren, wann sie etwas festsetzen und wann nicht. Hm. Also da steht ja auch begleiten mit ein paar anderen Dingen. Man muss eine Messe, ein Sondermarkt, eine Ausstellung, da wirst du gleich nochmal was dazu sagen, beziehungsweise ich dich drauf stoßen, wo da die Unterschiede sind, festsetzen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Und manche Behörde dreht es ja um und sagt, wir müssen da noch näher forschen. Also wir erinnern uns, dass wir eine Ordnungsbehörde hatten, die dann ausführlich Führungszeugnisse, Urinproben und Haarproben, also die letzten zwei sind übertrieben, aber Führungszeugnisse von Geschäftsführern wollten. Mhm. Denn da steht ja zum Beispiel auch drin, dass sie zu versagen ist, wenn Fakten rechtfertigen, dass man an der Zuverlässigkeit des Antragstellers zweifelt.
Genau.
Die Fakten werden ja umgedreht, dass man plötzlich nachweisen muss, dass man geeignet ist. Wir haben uns damals unterhalten und haben uns bildhaft vorgestellt, wie ein Vorsitzender der Geschäftsleitung eines größeren deutschen Messeplatzes so in der Schlange beim Bürgeramt steht mit seiner Nummer, die er aus dem Automaten gezogen hat, um sich ein Führungszeugnis zu holen. Alles Dinge, die schon wieder zeigen.
Ein Führungszeugnis zum Vorlage bei Behörden.
Bei Behörden, genau, ganz wichtig. Alles Dinge, die schon mal demonstrieren, dass wir in diesem Bereich auch ganz viel Halbwissen haben. Und da muss man auch mal erwähnen, da sollte man auch einfach nicht zu treu immer alles nachmachen, sondern auch mal nach dem Warum fragen. Aber wir haben gerade gehört, es gibt Unterschiede in der Festsetzung des jeweiligen Produkts, nenne ich es mal.
Vollkommen richtig. Da nur ganz kurz nochmal zu dem Thema, das du hattest. Interessanterweise gibt es sehr wenig Messeveranstalter, die über diese Problematik reflektieren, die das einfach mal als Gott gegeben hinnehmen, was die Behörden da widerspiegeln. Aber, auch das hast du richtig gesagt, im 69 Gewerbeordnung stehen zwei wesentliche Punkte drin. Auf Antrag hat festzusetzen. Den Einfallswinkel, den dann die Behörden haben, den werden wir noch besprechen, das ist dann der 69a, die Ablehnung der Festsetzung oder das Versehen mit Auflagen. Aber Um zu deiner Frage zurückzukommen, die Definition der einzelnen Bereiche. Kommen wir mal zu den beiden, die für uns mehr von Interesse sind, Messe und Ausstellung. In der Gewerbeordnung steht genau drin, eine Messe ist eine zeitlich begrenzte, im Allgemeinen regelmäßig wiederkehrende Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Ausstellern das wesentliche Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und überwiegend nach Mustern an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer vertreibt. Allein aus den Formulierungen, die hier gewählt wurden, merkt man schon, dieses Gesetz ist etwas älter. Die Ausstellung im Gegenzug dazu ist sowas wie der kleine Bruder der Messe. Der Satz ist fast identisch, unterscheidet sich aber in einem wesentlichen Punkt. Hier muss eine Vielzahl von Ausstellern ein repräsentatives Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellen. Und der zweite Punkt, Messen an sich sind eher auf Fachmessen, eher auf Fachpublikum ausgerichtet. Deswegen ist da extra definiert, ich darf an bestimmten Tagen Letztverbraucher zulassen. Das fällt bei der Ausstellung raus. Die Ausstellung ist auch für Fachverbraucher ab dem ersten Tag jederzeit möglich. Fachverbraucher, die gibt es nicht. Also für Letztverbraucher, für Leute, die das wirklich besuchen, um hier Waren für ihr tägliches Leben zu kaufen.
Also, ja, Martin, Fachverbraucher, für einen Rechtsanwalt bist du einfach zu tief in der Branche drin. Indirekt gibt es ja den Fachverbraucher. Also das ist ja ein Wort, ein Kunstwort. Manchmal redet man von Special Interest oder Ähnlichem. Aber branchenintern redet man ja davon, wenn sich eine Messe trotzdem zwar an Endverbraucher wendet, aber diese einen fachlichen Hintergrund haben. Also ein Endverbraucher, der tatsächlich mit eigentlich eher fachmessespezifischen Ambitionen die Besuchsentscheidung trifft, die Kaufentscheidung trifft und Ähnliches. Das trifft vor allem bei Hobbyveranstaltungen oder hochpreisigen Dingen zu, aber das nur kurz eingeworfen. Fachlich ist natürlich die Unterscheidung zwischen gewerblich und Endverbraucher mal zu treffen.
Wieder was gelernt. Also das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Messe, ein wesentliches Angebot, also ich muss tatsächlich die Branche, die Branchen entsprechend breit abbilden, die hier ausstellen. Ausstellung etwas reduziert. Es gibt genug Verbrauchermessen, die entsprechend veranstaltet werden. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Wird in jeder Region oft genug durchgeführt, aber Verbrauchermessen sind an sich nach der Gewerbeordnung Ausstellungen, weil ich eine Vielzahl verschiedener Gewerke habe und da präsentiere ich ein repräsentatives Angebot an Brillenputztüchern und Käsehobeln.
Der wichtige Punkt hierbei ist ja mal zu berücksichtigen schon mal. Ich muss also bei einer Antragstellung für mich auch überlegen, was will ich da eigentlich machen? Und es ist spannend, wenn man sich mit Kollegen unterhält. Das wird ja, also das sind ja so allfällig lästige Dinge. Das wird ja immer gern weiter delegiert und füllen Sie das mal aus, schicken Sie das mal an die Behörde. Und nicht wenige Messen oder Ausstellungen sind völlig falsch beantragt und genehmigt. Das klingt oberflächlich jetzt wieder, ja, ist, so schlimm ist ja nicht und ist ja schon immer irgendwie gut gegangen. Das kann natürlich dann im Einzelfall, wenn es mal zu Problemen führt, durchaus relevant sein. Also das Thema Ausstellung ist ja so ein Wort, das ist sowieso komplett verschwunden. Messe, das kommt ein bisschen aus der Zeit, wenn man auch hier mal in die Historie geht. Früher gab es Messen und Ausstellungen. Eine Messe war einfach immer das fachlich Bezogene, eine sogenannte Ordermesse, während die Ausstellung einfach das für den Einkauf, für den Konsum gerichtete war. Wie dann aber angefangen hat, dass einfach sämtliche flankierenden Branchen sich Messe zu nennen, die Fossilienmesse, die Tattoo-Messe, die Erotikmesse, ja, hat man natürlich irgendwann gesagt, also alles, was in irgendeiner Stadt oder Turnhalle stattgefunden hat, hieß plötzlich Messe. Und dann hat man irgendwann gesagt, dann müssen wir ja dieses Thema Ausstellung auch mal ein bisschen kippen. Aber fachlich von der Rechtsnorm ist diese Unterscheidung noch vorhanden und wichtig. Und da muss man für sich beurteilen, an wen wende ich mich denn jetzt, wie der Herr Glöckner gerade auch gesagt hat, an wen wende ich mich denn mit meinem Produkt?
Vollkommen richtig, Herr Königke. Und in dem Zusammenhang...
Ach so, wir waren ja beim Du. Ja, verzeih.
Sag mal wieder Du. Und In dem Zusammenhang ist es aber tatsächlich so. Das ist ein momentan eher theoretisches Problem. Aber die Definition, die hat schon auch im zivilrechtlichen Bereich ihre Hintergründe. Gut, es ist einhellige Meinung, Messe ist kein geschützter Begriff. Also ich darf jemanden nicht abmahnen, der eine Hochzeitsmesse macht, weil es eigentlich eine Ausstellung wäre. Das ist ohne weiteres kein Problem. Aber das kann sich auf das Verhältnis zu meinen Ausstellern auswirken. Dass wenn die entsprechend für eine Messe, eine festgesetzte Messe, entsprechend viel Geld bezahlen, und es stellt sich heraus, dass das eigentlich nicht dem Standard entspricht, was eine Messe erfüllen soll, dann kann man schon mal über Schlechtleistung nachdenken. Aber deswegen genau überlegen, wie beantrage ich das? Denn der Antrag muss sein, steht ja genauso im Gesetz drin. Im Übrigen interessanter Nebenfakt, wenn drin steht, auf Antrag des Veranstalters wird festgesetzt, ich muss eine Messe oder Ausstellung nicht festsetzen lassen. Ich kann sie festsetzen lassen. Dazu ja, stelle ich den Antrag. Ja, es ergibt Sinn, das Ganze zu machen, vollkommen richtig. Aber eine Pflicht besteht nicht. Weil auch tatsächlich habe ich nachgeschaut, auf vielen Seiten von IHKs genauso geschrieben, ich bin verpflichtet, das festsetzen zu lassen. Nee, bin ich nicht. Aber ich habe einen Anspruch auf Festsetzung.
Korrekt. Und da sind wir bei dem Thema, wenn du sie eben nicht festsetzt, hast du aber auch Probleme, weil mit der Festsetzung. Und da sind wir bei dem einleitenden Thema, das wir hatten, schon wieder ganz andere Dinge flankieren. Mit der Festsetzung wird zum Beispiel das Sonn- und Feiertagsverbot für Arbeit aufgehoben. Auch immer oft ein Missverständnis übrigens. Wir haben oft Fachmessen, wo wir gerne mal von Betriebsräten, Personalräten oder Ähnlichen, ist dann immer skurril, denn bei manchen großen Konzernen ist so ein Thema bei Personal- und Betriebsräten angesiedelt, die bitte die Befreiung von der Sonn- und Feiertagsarbeit von uns möchten, von der zuständigen Bezirksregierung, weil sie sonst ja nicht die Genehmigung für die Messebeteiligung vom Arbeitgeber erteilen würden. Das ist dann immer ein bisschen spannend, weil man muss denen immer erklären, dass es das nicht gibt, weil mit der Festsetzung einhergehend dieses Verbot aufgehoben ist. Genau. Also eine Messe, die am Sonntag stattfindet, darf auch verkauft werden. Da dürfen auch die Mitarbeiter stehen, ohne dass es eine gesonderte Genehmigung dafür bedarf. Da sind wir schon bei dem Punkt, warum es Sinn ergibt, einfach diese Genehmigung einzureichen. Sie hat aber natürlich auch Nachteile. Da hat Martin schon in ein paar Punkten angesetzt. Dieses Privileg, wie man es ja auch nennen kann. Also wir haben ja gehört, es kommt aus dem preußischen Rechtswesen und man hat quasi ein Privileg gegeben, dass man aus damaliger Sicht noch von Gnaden des Herrschers aus einen Markt durchführen darf. Das heißt aber auch, dass man sich nach Regeln halten muss und diesen Markt offen gestalten muss. Also man muss für immer produktgruppenspezifische Themen dem Aussteller offen sein. Bedeutet, ich muss aber auch begründen, warum ich einen Aussteller oder ein Produkt nicht zulassen möchte. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt eine festgesetzte Messe oder Ausstellung und ein Aussteller möchte dort seine Waren feilbieten und ich sage einfach, nö, ich möchte einfach nicht, dass du kommst. Dann kann der sagen, ja, aber du hast eine festgesetzte Veranstaltung, begründe es mir doch. Dann kann man begründen, dass das Produkt nicht zu der festgesetzten Veranstaltung passt. Deswegen ist die Nomenklatur oder diese Einteilung auch so wichtig. Und das andere Thema, beziehungsweise die andere Frage dazu ist dann auch, habe ich ein Überangebot einer gewissen Produktgruppe? Aber das muss ich wirklich begründen.
Vollkommen richtig. Die Sache ist dabei natürlich die, das läuft dem Grundgedanken des deutschen Rechtes im Grunde ein bisschen zuwider, weil ich habe Vertragsfreiheit. Ich darf mir aussuchen, wer ist mein Vertragspartner. Nicht so, wenn meine Veranstaltung festgesetzt wurde. Dann treffen mich tatsächlich zwei Pflichten. Punkt 1, ich muss durchführen, außer es stehen höhere Gründe dagegen. Punkt 2, ich muss jede Person, jeder Mann, wie es im Gesetz so schön heißt, der zum Teilnehmerkreis der festgesetzten Veranstaltung gehört, zulassen. Und wenn ich jemanden ablehne, dann nur nach objektiven und willkürfreien Gründen. Wie diese Gründe aussehen, das kann relativ weit gefasst sein. Da kann ich durch Los entscheiden, tatsächlich. Ich kann sagen, first come, first serve, also wer sich zuerst angemeldet hat, der ist auf jeden Fall drin. Oder ich kann ein Punktesystem einführen. Wie attraktiv ist das Angebot? Wie viele davon haben wir schon? Wie bewährt sind die jeweiligen Aussteller? Und danach Punkte vergeben und dann das entsprechend eingruppieren. Aber generell muss ich erst einmal alle Leute zulassen, auch auf Besucherseite.
Ich stelle mir gerade bildhaft vor, wie bei der Grünen Woche einige Leute um eine Lostrommel stehen, ja, übertragen im RBB, im parkettgetäfelten Zimmer, ja, mit einem Marmorschreibtisch. Ach so, das war ja schon durch das Thema. Und die Lose entscheiden. Aber gut, haben wir gehört. Es hat also Vor- und Nachteile, die man kennen und wissen muss. Ich würde jetzt kurz mal eine Sprechpause machen, dass ich mal Outlook zumache im Hintergrund. Das macht nämlich wieder ein Geräusch und der Vince hat schon verzweifelt überlegt, wie er diese Geräusche rauskriegt.
Ja. So, jetzt ist Outlook zu. Schüttelt den Kopf. Wir müssen den Zuschauern vielleicht mal erklären, wer Vince ist. Vince ist die Abkürzung für virtuelle Intelligenz zerebraler Erhabenheit.
Und ist quasi unser Gesetzgeber.
Wie die über uns schwebende höhere Entität, die überhaupt möglich macht, dass wir alten Menschen hier den jungen Menschen da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten erzählen können, wie Messe so funktioniert.
So, aber nun stellen Sie Ihre Rundfunkempfangsgeräte wieder auf laut. Ja? Wir haben jetzt also gerade schon mitgekriegt, Gewerbeordnung sollte man beachten. Hier aber wirklich mal der Hinweis und hier sind wir wieder bei dem Thema. Wir grüßen ja auch immer wieder, Bildungsauftrag wurde erwähnt, unsere auszubildenden IHK oder unsere Ravensburger Studenten oder sonstige, die sich in das Wagnis einer Berufsausbildung in unserer Branche bewegen. Gern einfach mal auch fragen oder sagen, Mensch, diesen Antrag, ich habe da was gehört, da habe ich so zwei alte Männer im Radio gehört. Ich möchte mal wissen, wie beantragen wir denn, darf ich da mal mithelfen? Und da kann man da mal auftrumpfen, indem man sagt, das machen wir übrigens bisher immer falsch. Wir beantragen zum Beispiel eine Ausstellung als Messe, eine Messe als Ausstellung oder wir benennen quasi Punkte falsch. Das ist also ein Thema, kann man durchaus mal schauen.
Genau.
Wir haben aber auch gehört, dass Messe, und das haben wir einleitend gesagt, sich ja in den verschiedensten Rechtsnormen und Ordnungen bedient. Martin, welche fällt dir denn da noch so ein? Was haben wir denn noch so Themen neben der Gewerbeordnung, die wir dann bei der Durchführung einer Veranstaltung beachten müssen? Gehen wir es kurz gedanklich mal durch. Wir wollen eine Messe machen, haben jetzt entsprechend nach der Gewerbeordnung den Antrag gestellt, haben die Messe dann auch festgesetzt gekriegt, wobei da entartet schon ein wenig die Zeitachse, weil das liegt ja auch ein bisschen an der Behörde. Und man muss ja auch ein paar Sachen vorlegen. Jetzt muss ich nochmal kurz den Umweg nehmen und nochmal kurz abdriften. Bei dieser Festsetzung muss man ja auch ein paar Sachen einreichen, zum Beispiel eine Ausstellerliste, man muss Lagepläne einreichen, man muss Werbematerial vorlegen. Das heißt, das kann man nicht zu früh machen, sollte es aber auch nicht zu spät machen. So, aber man
ganz
weiß
kurz,
jetzt, ich mache diese Messe.
Wenn ich hier auch nochmal abdriften kann, um zur Thematik von vorhin zurückzukommen, mit den Führungszeugnissen. Ihr habt das alles eingereicht als Messeveranstalter und dann liegt es bei der Behörde und die hat im nächsten Schritt zu schauen, liegen Voraussetzungen des Paragraph 69a Gewerbeordnung vor. Und da steht drin, der Antrag ist abzulehnen, wenn, und da sind wir genau dabei, dass keine Messe ist, dass keine Ausstellung ist oder, und da war der Punkt, den wir vorhin angerissen haben, Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aussteller, der Antragsteller oder eine mit der Leitung der Veranstaltung beauftragte Person, die für die Durchführung der Veranstaltung erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. Und das war Knack- und Diskussionspunkt mit einigen zuständigen Ordnungsbehörden.
Denn grandiose Telefongespräche. Also ich Gut, es ist auch ein bisschen schwierig. Man landet ja zunächst immer bei der Sachbearbeitungsebene, ohne das despektierlich zu meinen. Das sind ja die Menschen, die dieses Land noch irgendwie am Laufen halten. Aber wenn man dann einfach mal irgendwann so sagt, was haben Sie eigentlich gegen mich? Warum sind Sie der Ansicht, dass ich nicht geeignet bin? Ja, bin ich ja gar nicht. Ja, warum wollen Sie denn ein Führungszeugnis von mir? Ja, weil das halt bei uns so gemacht wird. Sag ich, ja, nur weil es bei Ihnen so gemacht wird, steht halt anders in der... Also das sind spannende Gespräche. Man kann manchmal darüber streiten, ob es Sinn ergibt, diesen Disput zu führen. Aber ohne den Disput kommt man ja auch nicht weiter. Also man muss ja manchmal auch was hinterfragen und prüfen. Die Umfrage bei den Kollegen, Martin, wir haben ja bei einer Tagung da mal eine Umfrage gemacht, ist tatsächlich, dass das ein okkultes Problem ist, weil bei einigen wird es schon immer so gemacht, ist aber immer ein Dorn im Auge und man hat halt gesagt, okay, ich wusste gar nicht, dass ich da vielleicht mal hinterfragen kann. Vor allem spannend ist ja, dass das manche regelmäßig einreichen. Also wenn die 3 Messen im Jahr machen, sollen sie 3-mal ein Führungszeugnis einreichen und immer ein gültiges. Das heißt, die verbringen echt viel Zeit auf Ämtern.
Ja.
Ja, also man hört, ist diese Gewerbeordnung angestaubt, noch aus dem preußischen Rechtswesen, aber bis heute ein spannendes Thema, das uns begleitet und das man kennen sollte. Und Gewerbeordnung, nur wirklich heißer Tipp, kommt immer wieder in unserem Berufsalltag vor, weil das ist einfach, wie vorhin erwähnt, der Grundstein des Handelns.
Vollkommen richtig. Jetzt wollten wir aber noch über andere Normen in dem Dunstkreis reden. Jetzt ist unsere Veranstaltung festgesetzt. Jetzt müssen wir uns natürlich auch mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften befassen. Wo führen wir das Ganze durch? Kann ich dort überhaupt durchführen? Und das führt uns, zumindest ausflugsweise für heute, denke ich, in den nächsten Bereich, auf den du raus wolltest, die Versammlungsstättenverordnungen.
Ich wollte gar nicht hinaus. Lass deine Suggestivfragen. Ja? Das machst du bitte vor Gericht und nicht hier mit mir. Ich wollte gar nirgends raus. Nein, natürlich gibt es da Themen. Zum Beispiel die Versammlungsstättenverordnung, die du erwähnst. Die Versammlungsstättenverordnung ist ein Ergebnis aus vielen Vorgängen, Zwischenfällen und sonstigen. Ein wenig liegt in einem traurigen Ereignis namens Duisburg. Ich nenne jetzt keine sonstigen Namen, aber Duisburg wird jedem, der so ein bisschen zu der Zeit schon mehr als Lego und Playmobil im Kopf hatte, im Gedächtnis sein. Da gab es ein Ereignis, wo man faktisch wirklich in der rechtlichen Aufarbeitung festgestellt hat, es gibt im Rahmen eines Veranstaltungsgeschehens wirklich Vorgänge, an denen faktisch irgendwie keiner richtig schuld ist. Also das ist eine sogenannte Kumulierung von Ereignissen und die führt zu einem Ergebnis. Und deswegen hat man gesagt, man möchte zumindest dort, wo es irgendwann auch strafrechtlich oder haftungsrechtlich sehr relevant werden kann, eine gewisse Ordnung reinbringen. Ja, vor dem Hintergrund hat man sich hingesetzt und ist in dieses Thema Versammlungsstättenverordnung eingedriftet. Da gibt es auch, Martin, von dir anwaltliche Kollegen, die da ganz tief in der Materie drin sind. Die beschäftigen sich nur mit diesem Thema und das auch wirklich mit Erfolg und sehr, sehr beachtenswert. Wollen wir nur deswegen erwähnen. Also Grüße sind raus. Er wird wissen, wen wir meinen. Grüße nach Köln, Bonn in den alten Bundestag.
Ohne Werbung machen zu wollen, der Kommentar ist richtig gut.
Der Kommentar dazu ist großartig
und sehr gut lesbar.
Dieser Kommentar, also nennt sich Kommentar zur Versammlungsstättenverordnung, ist ein blaues Buch. Kann man jetzt wollte ich schon hier diesen großen Online-Versandhändler nennen, aber kann man sich bestellen. Sollte jeder, der in der Veranstaltungsbranche jetzt nicht nur vertriebsseitig, sondern in diesem ganzen organisatorischen Thema tätig ist, auf jeden Fall im Schrank haben. Aber diese Versammlungsstättenverordnung regelt auch in dem operativen Doing der Messe sehr, sehr viel unseres Handelns. Die Versammlungsstättenverordnung, Martin. Erstmal, warum heißt es eigentlich Verordnung?
Weil es schlichtweg aufgrund der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern kein faktisches Gesetz ist. Und das, was wir immer als Versammlungsstättenverordnung bezeichnen, ich habe es vorhin gesagt, Plural, Verordnungen, denn es gibt eine Musterversammlungsstättenverordnung, wo die zuständigen Ministerien der Länder sich miteinander austauschen und sagen, das halten wir für sinnvoll, dies zu regeln. Und dann obliegt es aber den einzelnen Bundesländern, daraus eine eigene gesetzliche oder auf Gesetzesebene stehende Verordnung für ihr Bundesland zu erlassen. Gibt's
Da gibt es Bundesländer, die haben eine entsprechende Landesverordnung erlassen. Die variiert dann manchmal mit Buchstaben oder mit einem Landestitel dahinter. Es gibt welche, die wenden quasi die Musterversammlungsstättenverordnung themengerecht an. Aber grundsätzlich sollte man einfach wissen, und das ist dann auch schon wieder spannend, wenn man als Messeveranstalter oder Veranstalter bundesweit tätig ist, dass man sich da auch in mehreren Ländern ein bisschen unterschiedlich auskennen muss. Das im Kern verändert die sich natürlich nicht fundamental.
Also Wege brauche ich Fluchtwegslängen, in jedem Bundesland.
Abschrankungen, solche Geschichten, schweren Flammbarkeit, das sind Sachen, die sind einheitlich, deswegen hat man ja dieses Musterdokument. Aber es gibt dann trotzdem noch spannende Unterscheidungen in der Durchführung. Die Versammlungsstättenverordnung wollen wir nur anreißen, weil das so ein spannendes Thema ist, dass wir da wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Die regeln aber zum Beispiel auch, dass es einen Veranstaltungsleiter für sowas gibt. Dieser Veranstaltungsleiter, das ist auch ein sehr missverständliches Wesen. Viele meinen immer, das ist ja der Projektleiter oder das ist der Geschäftsführer. Nee, also der Veranstaltungsleiter ist eine befähigte Person. Gab es auch schon Ambitionen. Verschiedene Branchenverbände wollten dort eine Definition reinbringen. Das ist aber kritisch zu sehen, weil man will eben einen befähigten und Entscheidungsberechtigten, auch in der Firmenhierarchie Entscheidungsberechtigten haben, der eine Veranstaltung, sage ich mal, im Rahmen der Verordnungs- und Rechtslage führt. Das ist nicht der Projektleiter, das hat auch nichts mit wirtschaftlichen Themen zu tun, sondern der entscheidet über auch sehr wichtige Dinge, wie brechen wir eine Veranstaltung ab, müssen wir aus technischen Gründen jemanden oder aus Sicherheitserwägungen jemanden auch von einer Veranstaltung trotzdem ausschließen. Da sind also relativ wichtige Themen drin.
Wie du schon richtig sagst, das ist sicherheitsrelevant. Der Veranstaltungsleiter, der hat mit Themen zu tun, die sich auf die Versicherung, auf die Sicherheit der Veranstaltung auswirken. Denn das kommt im Grunde aus dem Versammlungsrecht. Wenn ich eine Versammlung anmelde, eine Demonstration dergleichen mehr, muss ich auch jemanden benennen, der Versammlungsleiter ist, der hier zuständig ist, um entsprechend notfalls sagen zu können, wir brechen das Ganze ab, der die Schnittstelle zu den Ordnungsbehörden darstellt. Und das ist auch das Wesentliche beim Veranstaltungsleiter. Der muss im Blick haben, läuft hier alles sicher für die Teilnehmer oder müssen wir an gewissen Punkten unmittelbar eingreifen. Denn eins haben alle Veranstaltungen gemein, die sind zeitlich begrenzt.
Korrekt. Da haben wir schon, ich will das jetzt gar nicht noch weiter, weil das ist ein A, spannendes und B, sehr wichtiges Thema, deswegen eigene Folge drüber. Aber der Veranstaltungsleiter deswegen nicht definieren, dass er irgendwelche Ausbildungen braucht, weil sonst hat man ein Problem, sonst kauft man sich den irgendwann wieder extern ein und dann hat man ja eigentlich nicht das, was man wollte, nämlich firmenintern jemanden, der verankert ist in dem Thema.
Genau.
Veranstaltungsleiter kann von der One-Man-Show sein, also das hängt von der Größe der Veranstaltung ab. Hat man irgendeinen kleinen Kongress, ein kleineres Event, dann reicht da auch eine Einzelperson. Wenn man wirklich große Veranstaltungen wirklich mit vielen Besuchern und vielen Beteiligten hat, dann empfiehlt sich da durchaus auch sowas wie ein Veranstalterstab, nicht klar definiert, aber deswegen gehen wir da auch mal gesondert ein, was ist sowas, wie setzt man sich damit auseinander und wie führt man eine Veranstaltung aus so einer Stabssicht auch, gehen wir gesondert drauf ein.
Auch da aber wir hören schon, natürlich man wissen, wer hat in welcher Situation das Sagen, weil es müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden.
Korrekt. Das Messen nirgends richtig reinpassen, das haben wir jetzt ja schon ausgeführt, die Gewerbeordnung als Grundstein, deswegen haben wir da relativ viel Zeit erstmal drauf verwendet. Wir haben gehört, es gibt eine Versammlungsstättenverordnung, es gibt immer mal wieder das Thema Baurecht, das irgendwie eine Rolle spielt, aber da haben wir in einer anderen Folge schon was dazu gesagt, Baurecht ist immer nur sehr flankierend drin, weil Messestände nun mal keine Bauwerke sind.
Genau.
These, ja, also keine Aussage ohne Ausnahme, wenn man dann mal zu Kollegen nach München guckt bei einer sehr, sehr großen Veranstaltung der Baubranche, da muss man schon mal drüber diskutieren, beziehungsweise in manchen Fällen ist es auch anders, aber in der Regel ist ein Messestand kein Bauwerk. Dann haben wir aber noch ganz andere skurrile Dinge, wo wir uns mit Messen wiederfinden. Ich kann mal kurz nochmal in die traurige Historie für die Veranstaltungsbranche gehen. Wenn man Corona erwähnt, hat ja den Beweis eigentlich gebracht. Bei Corona haben die jeweiligen Bundesländer in ihren Verordnungen immer sich bemüht. Am Anfang war das sehr wild alles. Dann hat man versucht zu sortieren, dass es einfacher wird und hat so Branchenpakete geschnürt und hat immer einzelne Branchen in ein Paket gepackt und gesagt, für dieses Paket gilt folgende Regelung und für diese Branche gilt folgende Regelung. Also da gab es die Friseure, die durften ja relativ viel. Wir haben ja gelernt, Apokalypse gibt es nur gut frisiert. Das war also ein relativ wichtiges Thema. Einzelhandel, Nahversorgung, niemand wollte verhungern. Das waren immer sehr bevorzugt, also bevorzugt in Anführungszeichen, Branchen, bei denen es sehr, sehr, sehr einfach vorbeiging. Es gab kritischere. Und Messen, das ist total witzig, wenn man sich das über die Bundesländer angeguckt hat, Messen waren irgendwo einsortiert zwischen Nagelstudios, zwischen Freizeitparks, Museen oder Bordellbetrieben. Also man ist immer so hin und her gewandelt. Also konkret in Bayern sind wir mal gewandelt von, da waren wir eine Zeit lang mal im Einzelhandel irgendwie angesiedelt, dann eben in dem Bereich Kultur. Und irgendwann waren wir wirklich mit Bordellen und Nagelstudios auf einer Ebene. Da habe ich gesagt, jetzt bin ich dort angekommen, wo ich immer wollte. Das war mein Berufswunsch, in dieser Berufsgruppe anzukommen. Ja, also man hört, auch behördlicherseits kann man Messen nicht immer klar definieren, wo gehören sie nun hin.
Vollkommen richtig.
Witzige Anekdote am Rande. Waffengesetz. Was könnte denn das Waffengesetz mit Messen zu tun haben, Martin?
Es gibt Waffenmessen.
Oh, es gibt Waffenmessen. Richtig, guter Hinweis. Sehr schön aus dem Stegreif. Völlig unabgesprochen und gut gemacht. Tatsächlich, es gibt Waffenmessen, die brauchen aber eine Ausnahmegenehmigung. Und warum brauchen die eine Ausnahmegenehmigung? So skurril das klingt. Im Waffengesetz taucht das Wort Messen öfter auf als in so ziemlich allen anderen Gesetzen auf dieser, nicht auf dieser Welt, aber in unserem Land. Das Waffengesetz sieht zum Beispiel das Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen vor. Ja?
Genau.
Klingt sehr logisch. Ja? Mhm. Also gut, für migrierte US-Amerikaner ist es natürlich fraglich, aber ansonsten ist es erstmal logisch. Aber es ist spannend, dass ein Waffengesetz namentlich unsere Branche erwähnt. Wenn wir hier zum Beispiel in Paragraph 42 gucken, wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder ähnlich öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine Waffe im Gesetz im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 führen. Dies gilt auch, wenn für die Teilnahme ein Eintrittsgeld zu entrichten ist. Letzteres ist dazu geführt worden, weil man irgendwann mal gesagt hat, da gab es ein Problem und hat man gesagt, nee, mit dem Zahlen des Eintritts wird eine Veranstaltung ja nicht mehr als geschlossene, also als öffentlich, sondern als geschlossene Veranstaltung definiert. Martin, das war mal ganz in den Anfängen unseres Kennenlernens, haben wir mal über so ein Thema diskutiert.
Exakt.
Da ging es zwar nicht um eine Waffe, aber da ging es tatsächlich darum, ist eine Messe eine öffentliche Veranstaltung oder nicht, weil wir eine Barriere haben mit dem Eintrittsgeld.
Oder eine Vergnügung.
Aber da wurde ja definiert, bitte?
Vergnügung, Freizeitveranstaltung, das war ja auch immer richtig mal in der Diskussion.
Und wichtig, Side-Fact, das Entrichten des Eintrittsgeldes macht eine öffentliche Veranstaltung nicht zu einer geschlossenen, solange jeder, der das Eintrittsgeld entrichtet, rein darf.
Exakt. Und haben wir ja
also heute gelernt. Also ich kann sagen, ich
muss erstmal jeden reinlassen.
Ich kann sagen, ich habe eine geschlossene Veranstaltung, da dürfen nur Mitarbeiter der Firma Pustekuchen rein, die müssen aber 3 Euro zahlen. Dann ist es eine geschlossene Veranstaltung, weil ich habe 2 Barrieren. Also ich muss erstmal zu einer gewissen Gruppe gehören. Aber solange ich sagen kann, jeder, der Eintrittsgeld zahlt, öffentliche Veranstaltung. Vollkommen so, zurück richtig. Zum Waffengesetz. Also da steht wortwörtlich drin, was wir aus der Gewerbeordnung gehört haben. Messen, Ausstellungen, Märkte. Skurril. Dass man die nicht führen darf, ist schon mal logisch. Das ist irgendwo auch nachvollziehbar. Aber es gibt im Waffengesetz tatsächlich noch einen weiteren Paragraphen, so lustig das klingt. Denn der Paragraph 35 wiederum regelt, wo man keine Waffen verkaufen darf. Und da steht im Absatz 3, der Vertrieb und das Überlassen von Schusswaffen, Munition, Hieb- oder Stoßwaffen ist verboten. Erstens im Reisegewerbe, ausgenommen bla bla bla, nicht relevant. Zweitens auf festgesetzten Veranstaltungen im Sinne des Titels 4 der Gewerbeordnung, Messen, Ausstellungen, Märkte. Ausgenommen die Entgegennahme von Bestellungen auf Messen und Ausstellungen. Wobei, da wird es kritisch, aber weil wir haben ja gehört, Bestellungen auf Messen, Kaufen auf Ausstellungen, aber gut. Wir hören also, dass in diesem Gesetz zigmal das Wort Messen und Ausstellungen vorkommt. Gut, hat seine Historie auch in einem dunklen Kapitel. Man wollte in einer sehr unschönen historischen Zeit Deutschlands gewisse Bevölkerungsgruppen von Waffen fernhalten und hat deswegen das Reisegewerbe und man wollte damals eigentlich Trödelmärkte definieren, hat dann aber sich damals auch schon der Gewerbeordnung bedient, vom Zugang zu Waffen fernhalten. Und deswegen ist das dort verboten worden. Heißt aber konkret, und das ist ein ganz wichtiger Fakt in dem Fall auch, Martin hat erwähnt, es gibt Waffenmessen, da ist es obligat und klar, die werden ja generell schon mal so genehmigt, dass das dort unter gewissen Auflagen erlaubt ist. Aber das heißt auch, wenn ich einfach eine Outdoor-Veranstaltung habe und ich habe dort einen Aussteller, der neben Handwerkszeug, Machete ist ein Handwerkszeug, mhm, Beilen, sonstigen handwerklichen Dingen, aber auch Jagdmesser anbietet. Ein Jagdmesser ist im Sinne des Waffengesetzes eine Waffe, ist eine Hieb- genau, und Stoßwaffe. Mhm. Das heißt, ich kann in Teufelsküche kommen, wenn ich mich da im Hintergrund nicht damit beschäftige und auf meiner Messe einen Aussteller zulasse, der am Ende noch offen kundgetan hat mir gegenüber, dass er das tut, weil er es auch nicht wusste, dass es verboten ist. Und dann habe ich dort ein Problem. Das ist einfach nur ein Punkt, den man im Hintergrund wissen sollte. Also, Sie hören immer wieder raus, man stößt bei Messen auf so viele vernetzte Normen und Verordnungsgeschichten, wo man immer wieder gucken muss, wie gibt das ein harmonisches Gesamtbild.
Vollkommen richtig. Und um das Ganze jetzt mal für diese Folge abzurunden, auch etwas, womit man wunderbar die Leute in der dualen Hochschule quälen kann, zumindest ich tue das. Wo kommt die Idee mit, ich darf diese Waffen nicht führen, auch aus einer Zeit her, wo wir das dunkle Kapitel in der Geschichte überwunden haben, Thilo?
Unsere Jetzt Verfassung. Erwischt aber du mich mal kalt.
Unsere Verfassung, das Grundgesetz. Artikel 8, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis, und jetzt kommt's, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Dort wurde auch der Grundstein dann weitergelegt, dass man sagt, bei einem Zusammenkommen der Menschen, Hauptidee ist natürlich Meinungsaustausch, Meinungsbildung,
sehr guter Querverweis. Also ich finde ein bisschen hakend, aber er ist spannend. Hm. Da steht übrigens auch drin, nicht uniformiert. Auch das kommt zwangsläufig, also wer mal hier so Discovery Channel gesehen hat, kann sich das grob vorstellen, wo das herkommt. Ist auch ein spannender, also da verlassen wir jetzt völlig mal das Messethema, ja, aber gut. Tatsächlich darf ich mich ja auch auf einer Versammlung nicht uniformieren. Ja, das ist oft ein Thema.
Das steht dann in dem Gesetz, das daraufhin erlassen wurde. Aber das Versammlungsgesetz, vielleicht machen wir auch mal irgendwas noch zur Verfassung. So viel nur. Denke ich.
Das wäre ein schöner Titel für diese Folge. Vielleicht machen wir auch mal was mit Verfassung.
Das ist super.
Aber ich glaube, wir kommen wieder ein bisschen auf das Thema, was wir ja auch vermitteln wollen. Rechtsnormen können spannend sein, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie grundlegend die eigentlich unser tägliches Handeln bestimmen. Und das berühmte Ei, das wir jetzt über dieses Menü hauen wollen, um es zu binden. Wir haben also mitgekriegt, allein schon nur bei den einschlägigen Themen, die man beachten muss, wenn ich eine Messe oder Veranstaltung durchführen muss, stoße ich auf so viele Verordnungen und Regelungen, die ich einhalten, beachten oder im Hinterkopf haben muss, dass wir wieder mal den Beweis führen. Also Martin, wir könnten vor Gericht wieder vom Beweishebungsverfahren sprechen und zumindest wird momentan keins dieser Dinge in Frage gestellt, dass wir uns in einer Branche bewegen, die sich so spannend in so vielen Themen, komplexen bewegt und bedient,
genau,
dass man immer wieder mal gucken muss und sagen muss, okay, es ergibt einfach Sinn, dass ich neben meiner Alltagsarbeit mich zumindest oberflächlich damit mal beschäftige. Martin, da sind wir ja auch bei deinem zweiten Steckenpferd, das Thema Markenrechte. Das ist ja auch ein ganz spannendes
Geistiges
Thema.
Geistiges Eigentum auf Messen. Wunderbar. Da machen wir nicht eine Folge, da machen wir drei Folgen dazu.
Das wird quasi eine Season. Heißt das Season?
Ja. Überlegen wir uns noch. Nein, aber du hast vollkommen recht. Ich kann auch nur sagen, branchenübergreifend, es ist sehr spannend, auch im Veranstaltungsrecht unterwegs zu sein, weil man erlebt immer wieder was Neues. Gut.
Und ich muss ja immer wieder honorisch sagen, recht gut. Es gibt Recht kann man ja so und so sehen, aber es ist eben auch immer wieder spannend. Recht schreckt immer erstmal ab. Aber wenn man verstanden hat, was ein Recht will, dann liest sich's einfacher. Das Problem, warum ein Berufsstand wie Martin seiner so gut davon lebt, ist ja, dass viele Leute die ersten zwei Seiten blättern und sagen, puh, da höre ich jetzt lieber mal auf. Aber wenn man einfach mal den Hintergrund verstanden hat, warum wurde das erlassen und was wollte der Gesetzgeber? Immer wieder ein schöner Punkt, den ich immer wieder bringe in Diskussionen. Lest nicht, was da steht, sondern überlegt erstmal, was man damit wollte, weil das ist ja witzigerweise die Aufgabe der Richter. Richter entscheiden nicht über Buchstaben auf Papier, sondern Richter überlegen immer, was wollte erreicht werden. Und was ist zum Schluss daraus geworden? Also es geht ja immer um eine zwischenmenschlich-soziale Norm, die man zwar mal zu Papier gebracht hat, aber man muss immer überlegen, was wollte ich damit erreichen?
Vollkommen richtig. Und quasi meine Gedanken da zum Abschluss, das ist sehr spannend, weil was du gerade gesagt hast, ist exakt der Spruch, den ein sehr honoriger Professor während meines Studiums in der Einführungsveranstaltung für Erstsemester geäußert hat. Dessen Spruch war nämlich, Sie sind hier, um lesen zu lernen. Sie müssen lesen lernen.
Das ist, glaube ich, der gleiche Professor.
Haben wir damals nicht kapiert. Jetzt kapiere ich es.
Das ist, glaube ich, der gleiche Professor, der die mal gesagt hat, wer das Recht kennt, kann es beugen.
Ja, ist ein bisschen ein anderer, aber es ist trotzdem...
Diesen Spruch hat übrigens Martin mal zu mir gesagt, während er über eine rote Fußgängerampel gelaufen ist. Ich kenne ihn als Nicht-Jurist in dem Sinne, wer die Regeln kennt, kann sie brechen. Tatsächlich auch darin liegt ein wenig feine Weisheit. Das heißt ja einfach nicht, dass ich mich über alles hinwegsetzen kann, sondern es heißt einfach, wenn ich es lesen kann, kann ich auch mich in dem Gestrüpp gut bewegen, ohne irgendwo hängen zu bleiben.
Vollkommen richtig.
Gut. Martin.
Thilo.
Das war unsere heutige Folge. Wir sind erfreut, freuen uns auf das nächste Mal. Wir haben ja alle vorgewarnt. Wir haben gesagt, es bleibt nicht bei einmal. Wir können heute auch warnen, es bleibt nicht bei zweimal.
Ja. Es wird weitergehen.
Warten wir mal aufs nächste spannende Thema. Wir können spoilern, wir wissen es selber nicht, weil wir haben ja auch kein Buch und kein Skript. Also wir reden hier einfach nur, was uns so in den Sinn kommt. In der Regel kommt ungefähr 10 Minuten vor dem Aufnahmetermin eine WhatsApp, über was reden wir denn heute? Und dann begeben wir uns massivst in eine Findungsphase.
Aber man kann darüber reden, wie man sieht.
Korrekt. Wir wünschen auf jeden Fall noch einen schönen Abend, guten Morgen, einen schönen was auch immer, je nachdem, wann Sie uns anhören. Und freuen uns auf nächste Mal.
Adieu.